Das Ganze funktioniert auch, wenn ich ein bisschen rumlaufe. Das ist schön hier zu sein. Ich sage einfach mal Hallo an euch, an die EFG Rastatt. Ihr habt so ein wunderschönes Gebäude. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Es ist schön hier zu sein. Es ist Familie. Man sieht es. Es ist Familie hier. Und das Allerbeste, wir sind hier zusammen, um die gute Nachricht zu hören. Die gute Nachricht von Jesus Christus, der Leben verändern kann und der Leben verändern möchte. Wir haben es gestern erlebt, dass viele Menschen so offen waren und viele Bibeln wirklich angenommen worden sind. Wir konnten für Menschen beten. Es war einfach schön, einfach das Evangelium mal auf die Straße zu bringen. Und ich möchte nochmal wirklich danke für die dabei waren und Stefano, der das Ganze sogar wirklich organisiert hat, dass wir diese Kundgebung machen durften. Das war richtig schön. Mir geht immer das Herz auf, weil ich bin wirklich am liebsten nicht hier auf einer Bühne, sondern am liebsten bin ich auf der Straße. Hab meine Gitarre um und rede mit den Leuten und sage, hey, hast du Jesus im Herzen? Und dann sage die, bist du blöd? Brauche ich das? Aber es ist so wichtig, weil es gibt viele Menschen, die sagen, nee, also ich habe das mal gemacht, das war mal bei mir Thema, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Vielleicht reicht es irgendwie in den Himmel, ne? Wir haben gestern ganz krasse Sachen gehört. Eine Frau hat gesagt, ich bin so religiös. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, lese sie dann auch viel in der Bibel. Das brauche ich nicht, ich bin ja so religiös. Also das ist schon eine krasse Aussage, ne? Das brauche ich nicht. Da sieht man einfach, wie viel Stolz in unserer Gesellschaft ist. Wie viel Menschen einfach sich auf dieses Zeitliche hier verlassen und sagen, ja, hier ist das Leben hier und dann, was danach kommt, schauen wir mal. Das hat ja noch Zeit. Und da geht es in meiner Predigt heute drum. Und das ganz Besondere daran ist unsere Lebensgeschichte. Und jeder hat seine Lebensgeschichte. Und ich bin froh, dass die Melanie, dass wir beide zusammengeführt worden sind. Der Herr hat uns zusammengeführt. Sie hat ihre Lebensgeschichte. Ich habe meine Lebensgeschichte. Aber wir gehen zusammen den Weg mit Jesus. Und ich will sie einfach willkommen heißen. Sie wird uns jetzt einfach ihr Zeugnis geben, ihre Lebensgeschichte. Wir alle haben eine Lebensgeschichte. Und jetzt fangen wir mal mit der Lebensgeschichte meiner Frau an. Heißt sie herzlich willkommen. Und ich übergebe dir das Mikrofon.
So, ich habe leider nicht so die Bewegungsfreiheit, aber wir werden es hinbekommen. Auch von mir ein herzliches Hallo. Die Predigt ist ja heute, ist Neuanfang möglich? Es gibt eine einfache, klare Antwort, die hat zwei Buchstaben. Und aus lauter Güte und Gnade darf ich heute mein Zeugnis euch erzählen. Ich beginne in der Kindheit. Ich bin manchmal in die Jungschar gegangen und später dann in der Konfirmandenunterricht. Aber ich kann euch sagen, ich bin nur sehr widerwillig dahin gegangen, denn mit Gott wollte ich damals gar nichts zu tun haben. Ich habe damals hartnäckig die Meinung vertreten, ich glaube nur, was ich sehe. Das hat aber Gott überhaupt nicht interessiert. Er hat sich auch gar nicht davon beeindrucken lassen. Er hat mir den Konfirmationsspruch gegeben, der in Johannes 3, Vers 16 steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Bis dieser Vers zur Realität in meinem Leben wurde, sind noch viele, viele Jahre vergangen. Denn ich wuchs in einem Elternhaus auf, wo mein Vater, den ich wirklich sehr mochte, selten greifbar war, da er zwei Jobs hatte. Und so ergab es sich, dass meine Geschwister, wir sind oft mit unserer psychisch kranken Mutter alleine gewesen. Das hieß für mich, ich hatte eigentlich keine Schulter zum Anlehnen. So ist es dann gekommen, dass ich Liebe und Geborgenheit in der Welt gesucht habe. Als ich älter wurde, habe ich eine uneheliche Beziehung begonnen. Als die Beziehung dann schon am Zerbröckeln, am Kaputtgehen war, habe ich mit Entsetzen festgestellt, oh nein, ich bin schwanger. Jetzt hatte ich drei große Probleme. Zu Hause gab es nur Ärger und Zoff. Meine Ausbildung hatte ich erst vor kurzem begonnen und jetzt auch noch schwanger. Ich war am Ende. Ich wusste nicht ein und aus, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es zog mir förmlich den Boden unter den Füßen weg. Für andere begann das Leben die Freiheit. Ich stand mit dem Rücken zur Wand und mein Leben hat sich wie ein Scherbenhaufen angefühlt. Mir war sofort klar, wenn ich für mich und mein Kind sorgen wollte, dass ich meine Ausbildung so schnell wie möglich beenden sollte. Das hieß, ich musste schweren Herzens mein Kind tagsüber bei meiner Mutter lassen. Einerseits war ich dankbar für diese Möglichkeit, andererseits war sie sehr herausfordernd und voller Konflikte. Und in dieser Zeit, in dieser Not und in dieser Verzweiflung schrie ich zu Gott: Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und ich kann euch sagen, dieses Gebet brachte die erste Wende. Denn Gott hat sich dazugestellt. Er hat mich mit Christen in Verbindung gebracht. Ich erzähle euch ein kleines Beispiel. Ich durfte dann jemanden kennenlernen, mit dem ich zweimal die Woche 45 Minuten in der Stadt fahren durfte und morgens 45 Minuten hin, abends 45 Minuten zurück. Der Mann war Christ. Er hat mir von Jesus erzählt, er hat mir die Bibel erklärt. Ich habe zugehört, ich konnte ja nicht entfliehen. Er hat mich in den Hauskreis eingeladen. Ich habe ja gesagt, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was in einem Hauskreis sein sollte. Da bin ich bestimmt 2-3 Jahre gewesen, dann hat er mich mitgenommen zur Evangelisation. Ich bin mehrere Abende in dieser Evangelisation gewesen. Ich habe aufmerksam und echt intensiv zugehört und an einem Abend hat der Prediger Dinge über mich und mein Leben erzählt, die er von sich aus nicht wissen konnte, weil ich niemandem davon erzählt hatte. Hey, diese Botschaft, die war für mich direkt vom Himmel und das hat mein Herz bewegt, das hat mich erreicht. Und ich wusste von diesem Augenblick an, da gibt es einen Gott, der mich wirklich sieht. Da gibt es einen Gott, der mich wirklich liebt. Und ich wusste, dass ich diesem Gott mein Leben anvertrauen kann. Und so sagte ich an diesem Abend Ja zu Jesus und bat ihn von nun an der Herr meines Lebens zu sein. Ich kann euch sagen, das war die allerbeste, das war die allerwichtigste Entscheidung in meinem Leben. In alle Höhe und Tiefe, die das Leben, auch wenn du Christ bist, mit sich bringt, ist, war und bleibt Jesus der zuverlässige, der treue und der konstante Gott an meiner Seite.
Danke. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Es ist schon alles gesagt. Aber ich fange noch mal weit vorne an. Ich fange noch mal an. Ich habe euch was mitgebracht. Ihr seht, das ist ein Seil. Behalt diesen Teil und wer von euch mag das einfach mal weiter auswickeln durch die Reihen oder nach vorne, nach hinten. Achtung, genau. So, dieses Seil. Könnt ihr euch schon denken, was das Seil darstellen soll? Also ihr müsst euch vorstellen, die Melanie läuft jetzt weiter und läuft weiter und läuft weiter und läuft immer weiter und dieses Seil ist unendlich. Also sie kommt gar nicht mehr zurück. Das können wir jetzt hier nicht praktisch darstellen. Also dieses Seil soll unser Leben darstellen, das ich mitgebracht habe. 20 Meter lang, also wie gesagt, nicht 20 oder 200 oder 2000 Meter, unendlich soll das Ding sein. Unser Leben, hier fängt es an. Und ihr habt jetzt schon gesehen, so ist unser Leben, so ist dein Leben. Es ist ewig und unendlich. Das will ich damit ausdrücken, mit diesem Seil. Und ich glaube das von ganzem Herzen, denn so steht es in meiner Bibel. In meiner Bibel steht in Prediger 3, Vers 11, und ich lese es euch vor, er hat alles schon schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder den Anfang noch das Ende. Da gibt es in unserer Gesellschaft diese Idee, in einigen Köpfen, dass Menschen nicht mehr am Altern sterben. Habt ihr das schon gehört? Die Menschen sterben nicht mehr am Altern. Also eine Ewigkeit hier auf dieser Erde Keiner stirbt mehr, alles wird besser. Der Gedanke dahinter, ein ewiges Leben, ist in naher Zukunft medizinisch und technisch machbar. Und ihr wisst, dass die Forschung dann richtig intensiv arbeitet dran. Immer wieder hören wir, es gibt ein neues Mittel, es gibt eine neue Creme. Da hast du noch mal ein paar Jahre dazu. Du siehst hübsch aus, es gibt noch ein paar Jahre für dich. Und da halten sich viele Menschen extrem fest. Und ich habe drei Beispiele für euch aus einem Interview. Es war ein Interview, ich glaube ZDF, ich habe das aus dem ZDF Mediathek raus, genau. Da gibt es, ich fange mal mit dem ersten an, da gibt es diesen Felix, der ist 47 und ist Programmierer. Und Felix, der sehnt sich nach ewigem Leben. Und dafür macht er seinen Körper zu einer Art wissenschaftlichem Objekt. Das heißt, er sagt, für mich ist Altern eine Krankheit, die man in sehr naher Zukunft wahrscheinlich behandeln kann. Und der Plan von Felix ist, im Fall seines Todes wird sein Körper tiefgefroren und gelagert, bis die Todesursache in Zukunft behandelbar ist. Denn so hat er zumindest noch eine Chance, in Zukunft weiterleben zu können. Und für diese Chance, da investiert Felix 200.000 Euro. Also man sieht einfach, an Geld und Erfolg mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. Und, aber er sagt auch in diesem Interview, und das finde ich echt, er sagt selbst, da ich ja selber nicht sterben möchte, fände ich es unheimlich wichtig, mit einer Partnerin zusammen zu sein, die das gleiche Interesse hat. Und nicht mit einer Partnerin, die vielleicht mit 80 sterben möchte. Das ist die erste Person. Dann kommt diese Merle, 46, Ernährungsberaterin. Nach einer Krebserkrankung ändert sich Merles Lebenseinstellung. Und zwar grundlegend. Und sie gibt ihren stressigen Job als Fernsehjournalistin auf und zieht in die Natur, um ein ruhiges Leben zu führen. Und sie sagt, das war ein heftiger Einschnitt in mein Leben. Und ich habe dann relativ schnell gespürt, So wie es war, kann es nicht mehr weitergehen. Ich muss wirklich grundlegend etwas ändern. Weil sonst packe ich das nicht mehr. Und besonders inspiriert hat sie dann die Einwohner der griechischen Insel Ikaria. Habt ihr da schon mal davon gehört? Ikaria, die Insel der Hundertjährigen. Hat man schon mal gehört, ne? Merles Traum, auf Ikaria ein Haus kaufen, hier den Rest ihres Lebens verbringen. Und sie sagt im Interview, ich denke tatsächlich jeden Tag auf dieses Leben, auf Ikaria. Ich wache mit dem Gedanken auf und ich schlafe mit dem Gedanken ein. Bei ihren Urlauben auf Ikaria, da besucht Merle diese Bewohner dieser Insel, weil sie möchte an ihrem Alltag teilhaben, ihre Gewohnheiten studieren und von ihnen lernen, wie man auch selbst im hohen Alter noch gesund bleiben kann. Dann die dritte Person, das ist Daniel, ist 53, Unternehmer. Und auch Daniel hat sein Leben zugunsten der Langlebigkeit umgekrempelt. Sein anspruchsvoller Job verursachte ihm einen Burnout. Und seit diesem Burnout, da steht Gesundheit an oberster Position. Zu seinen Routinen gehören Atemtechniken, verschiedene Atemtechniken, so wie das morgendliche Eisbaden. Habt ihr schon gehört, da gibt es Leute, die schack, und dann gehen die in so ein Fass. Total vereist und alles. Also das ist so seins. Und seine Worte, ich habe das Gefühl, wenn ich die Luft anhalte, dann steht die Welt still. Kurz. Und wenn ich wieder ausfahre, die Luft wieder ausatme, ist das, wie wenn ich neu gestartet werden würde. Wie rebootet. Das kann er vom Computer, zack, aufs Knöpfle, rebootet. Ja, und so sehen wir, seine Angst ist, nicht mehr performen zu können, weil irgendetwas außerhalb seiner Kontrolle passiert ist. Und das will er ausschließen, sagt er, indem ich anfange, mich regelmäßig zu prüfen, zu vermessen, zu schauen, was ist. Und Daniel lässt sehr, sehr viel Zeit bei den Ärzten, er ist oft bei Untersuchungen. Das ist sein Leben. Und so sage ich für diese drei Personen, die eigene Gesundheit zu optimieren, ohne sich dabei zu übernehmen, ist für Daniel, Merle und Felix eine Gratwanderung, ihre Gratwanderung. Denn sie investiert viel, viel Zeit, Geld und Mühe, um den Alterungsprozess so lange wie möglich aufzuhalten. Und am Ende, sehen wir wieder dieses Seil hier, das Gedächtnisrufe. Wir lesen es in der Bibel, in Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Ich füge nochmal hier ein, selten auch 100, wie auf Ikaria. Aber dann würde, denke ich, Schluss sein. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliches Mühen. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Kennt ihr das? Als flögen wir davon, unsere Zeit. Wo waren die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre? Wo waren die? Wo sind die? Die fliegen davon. Dieses Seil, stellt euch mal vor, dieses Seil, das ist unsere Zeit auf Erde. Die will ich mit diesem roten Teil darstellen. Das soll einfach das anstellen. Also hier vorne ist unsere Geburt, ganz da vorne ist unsere Geburt. Und dann kommt der Kindergarten, ganz da vorne immer noch. Dann die Schulzeit, die wilde Teenie-Zeit. Na, haben wir ein paar hier, ihr seid hier ungefähr. Ne? Wilde Teenie-Zeit. Und dann kommt, wenn wir einen Partner finden, die Hochzeit. Eine tolle Zeit. Es kommen Familienzeiten. Es werden Kinder geboren. Und dann fängt es an, schlafen, essen, schlafen, schlafen, essen, schlafen, schlafen, essen, schlafen. Dann gibt es einen Urlaub. Essen, schlafen, arbeiten. Essen, schlafen, arbeiten. Essen, schlafen, Arbeit, Urlaub und schlafen, essen, arbeiten. Und ja, dann kommt die hart verdiente, ich weiß nicht, wer schon in dem Alter ist, einige wahrscheinlich, Rente. Also ganz dahinter ist das irgendwo, ganz dahinter ist diese Rentenzeit. Und da heißt es genießen, diese letzte Zeit genießen, die Rentenzeit, die Enkel genießen. Ja, und dann, ganz am Ende, da könnte auch Pflegeheim stehen. Pflegeheim. Ich erzähle euch, was ich erlebt habe im Pflegeheim. Und es ist noch gar nicht so lange her. Als Gemeinde, da gehen wir in drei örtliche Pflegeheime. Wir singen zusammen. Wir beten, es gibt eine Predigt und wir beten für die einzelnen Menschen, wir beten zusammen. Und da habe ich was richtig Krasses erlebt und das erzähle ich euch. Nach einer Andacht, da kam eine ältere Dame mit so einer Gehhilfe und mit einer Pflegerin noch dabei mir entgegen. Und ich sagte zu ihr: Gottes Segen, Ihnen, haben Sie Jesus, haben Sie einen Platz in Ewigkeit bei Gott? Und die Antwort war: Das hat noch Zeit. Das war die Antwort. Sie hat mir wirklich gesagt: Das hat noch Zeit. Also ich war ein bisschen perplex, muss ich ehrlich sagen. Und meine Antwort war: Meinen Sie wirklich? Ich denke nicht, habe ich gesagt zu ihr. Und dann habe ich ihr ein Gebet angeboten. Ich habe gesagt: Sollen wir zusammen beten? Und die Dame, die sagt zu ihrer Pflegerin: Okay, ich möchte zurück auf meinen Platz und mit diesem Mann beten. Sie ist dann zurückgegangen auf den Platz und wir haben zusammen gebetet, dass Jesus in ihr Herz einzieht. Wir haben dieses Gebet gebetet und dann hat sie etwas gesagt, was ich erst viel später habe ich das wirklich gemerkt, was es wirklich bedeutet, wenn jemand diesen Schritt geht. Sie hat zu mir gesagt, sie hat so ihre Hand auf ihr Herz gehalten und hat gesagt: Das ist nun zwischen mir und Jesus. Das war ihr Satz. Und dann ist mir klar geworden, genau das ist es. Das ist das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist diese Beziehung zwischen dir und Jesus. Das ist es. Er will Beziehung mit uns haben. Und was heißt das? Er will dein Freund sein. Er will dein Herz. Und du kannst ihm auch alles, mit ihm alles dann besprechen. Und ihm alles bringen. Er hört dich und er wird dir antworten. Er wird dir beistehen in Lebenssituationen. Ihr habt es sicher alle erlebt, hey, als wir haben einen Beistand. Und in diesem Seil möchte ich einfach nochmal darstellen, er ist bei uns in dieser Lebenszeit, dieser kurze, aber dann in dieser ganzen Ewigkeit geht es weiter. Er wird weiter immer bei uns sein. Und das Seil, diese Ewigkeit, die nimmt kein Ende. Wir leben in Ewigkeit mit unserem Jesus. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das sagt dieser Vers aus. Genau das ist es. Er hat dieses ewige Leben. Das heißt, wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist und du glaubst es von ganzem Herzen, wenn du glaubst, dass er am dritten Tage auferstanden ist und dass er heute lebt, dann sagt er zu dir, du hast ewiges Leben. Und Leben, ewiges Leben, das jetzt schon beginnt. Und in der Bibel lesen wir, siehe, das Lamm Gottes Jesus, das der Welt Sünde wegnimmt. Er nimmt sie weg, die Sünde. Er nimmt deine und meine Sünde weg. Die Sünde der Welt. Und glaubst du das? Glaubst du das? Vielleicht fragst du dich auch, was ist denn Sünde? Das ist oft eine Frage auf der Straße. Was ist eigentlich Sünde? Ich weiß nicht, ob ich ein Sünder bin. Habe ich schon mal gesündigt? Was ist Sünde? Das Wort Sünde, das kommt von Sund. Habt ihr das schon mal gehört? Sund, ein Sund? Also, wenn du googelst, dann kommt da so, da heißt es Sund, ein Kanal, ein Sundkanal, und ich sag mal bewusst, ein dreckiger Fluss, der zwei Festlandteile voneinander trennt. Das heißt, Sünde, das trennt dich von Gott. Sünde trennt dich von Gott. Es ist der Dreck, der dich krank und depressiv macht. Es ist Dreck, der dich krank und depressiv macht. Du hast es vielleicht eine schlimme, grausame Kindheit und bist in eine Sucht geflohen. Vielleicht sind es Drogen, Alkohol, was auch immer, die Liste ist so lang. Es gibt auch, man kann auch in die andere Richtung fliehen, auch in Stolz kann man fliehen, auch in Religiosität kann man fliehen. Man kann auch sagen, ich kann das alles allein, ich brauche keinen Erretter, ich komme gut in meinem Leben allein klar. Das ist so gut, wie es bisher gelaufen ist. Ja, und viele Leute sagen auch, ja, warten wir es mal ab. Bis jetzt kriege ich das alles gut gehandelt. Aber ist es wirklich so? Wenn wir wirklich die Familie sehen, wenn wir sehen, was hier wirklich los ist auf dieser Erde ohne Gott, dann muss ich sagen, nee. Ich glaube nicht, dass die Menschen allein das irgendwie durchs Leben schaffen. Und dass sie einfach diesen Stolz auch in Frage stellen dürfen. Denn diese Sucht, vielleicht ist es einfach eine Sucht, ich nehme mal ein Beispiel, eine Spielsucht. Vielleicht ist es eine Spielsucht, du verzockst dein hart verdientes Geld und deine Kinder, die tragen alte Kleider vom Flohmarkt. Wegen dieser Sucht bist du unzufrieden, du bist zornig und hast dich nicht unter Kontrolle und Sünde zerstört. Sünde zerstört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sünde wird immer zerstören. Sünde ist vom Satan und der zerstört. Und das zerstört dich. Es zerstört deine Familie. Du steckst fest in diesem Sumpf, weil du möchtest das alles eigentlich gar nicht. Du liebst deine Familie, du möchtest leben, aber du steckst fest. Diesem Sumpf. Und die gute Nachricht ist, Jesus möchte dich da rausholen. Jesus möchte dich rausholen aus diesem Sumpf, raus aus der Sucht, raus aus Depression. Er, Jesus, bietet dir Rettung an. Befreiung und Heilung. Ich habe das erlebt. Ich möchte euch einfach meine Lebensgeschichte erzählen. Ihr habt ja die von Melanie schon gehört. Jeder hat sein eigenes Zeugnis. Und mein Zeugnis, ja, mein Vater, ich fange mal mit meinem Vater an. Es war ein jähzorniger, unbeherrschter Mann. Er war kein Christ, damals noch nicht, kann ich schon im Voraus sagen. Und er misshandelte seine Kinder, also uns Kinder. Und er tyrannisierte die ganze Familie. Wenn ihm das Essen nicht so schmeckte wie bei seiner Mutter, dann nahm er den Teller und warf ihn in die Küche. Das sah aus, dann sah ich meine Mutter auf die Knie den Dreck von meinem Vater wegputzen. Das zu tragen, das auszutragen, was er in seinem Jähzorn und in seiner Wut und in seiner Aggression, was sie fabriziert hat. Und ich sage euch wirklich, mein Herz wurde gefüllt, immer mehr gefüllt mit Wut, ja, mit Hass. Ich hatte echt einen Hass auch. Und ich flüchtete in so eine Traumwelt, Gitarrist, Superstar. Und es ging aber noch viel weiter, ich kam mit Droge in Kontakt. Und es ging immer tiefer rein, immer tiefer in eine Sackgasse. In eine Sackgasse rein, für mich persönlich. Doch dann kam die Wende. Eines Tages, da stand ein Zelt in unserem Dorf. Vielleicht kennt ihr es sogar, Indianer Pioniermission, hieß es damals. Die gibt es heute noch. Die haben da so ein schönes Zelt hinter der Kirche aufgestellt. Ja, und ich ging dorthin, weil es mich interessierte. Es war einfach, ja, so ein Zelt, Indianer Pioniermission. Ich habe gedacht, okay, Indianer, das passt, da gehe ich hin. Ja, und dann am ersten Abend erzählte dieser Prediger vom Herzen Jesus, von seiner Liebe zu uns, zu mir, und von seinem Opfer am Kreuz für mich. Dass er unsere Herzen heilen möchte, mein Herz, mein verletztes, hartes Herz. Ich sage euch ehrlich, ich wollte es behalten. Und an diesem Tag, da ging ich zum Hinterausgang aus diesem Zelt. Doch es hat etwas begonnen in meinem Herzen. Es hat etwas begonnen. Und ich machte mich auch am nächsten Tag wieder auf den Weg, wieder zu den Indianern. Und es war wirklich, ja, ich ging hin mit diesem Herz, diesem schweren Herz. Ich fühlte mich da wirklich sehr, sehr alleine an diesem Tag. Und da erzählte dieser Prediger an diesem Abend, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergoss und schwerste Schmerzen ertrug. Schwerste Schmerzen. Und in seinen Wunden, in seinem vergossenen Blut, Errettung, Heilung und Freiheit für uns erwirkt ist, für mich. Und ich wusste damals, was Striemen sind, was Wunden sind. Ich sage euch wirklich, ich kannte Schmerzen. Und ich hörte dieses für mich und ich spürte immer tiefer diese Berührung für mich. Doch ich sage euch auch an diesem Tag, an diesem Abend, da ging ich wieder nach hinten zum Ausgang und auch an diesem Tag, als der Aufruf kam, nach vorne zu gehen, ging ich durch den Hintereingang nach Hause. Alleine, ich fühle mich sehr allein. Doch in diesem nächsten Tag, mein Herz, da fing etwas an. Den ganzen nächsten Tag, da pochte es. Es pochte wirklich. Und ich wusste, heute Abend, da gehe ich nach vorn. Ich wusste es den ganzen Tag. Ich gebe ihm, Jesus, mein Leben. Das wusste ich. Ich gehe nach vorn, ich brauche diese Heilung. Sonst bin ich verloren. Ich brauche diese Errettung. Ich brauche das, um überhaupt weiterzuleben. Ich brauche Jesus. Und so ging ich los an diesem Abend mit der Gewissheit, ich gehe den Schritt. Und so ging ich an dem Abend in dieses Zelt und ich verstehe es heute noch nicht. Ich setzte mich in die allerletzte Reihe. Also quasi der längste mögliche Weg durchs Zelt ans Kreuz zu meiner Errettung. Ja, und der Prediger erzählte von dieser unbändigen Liebe Gottes zu uns, zu mir, vom Kreuz und von der Versöhnung. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das wollte ich. Von Herzen. Ich wollte glauben, ich wollte raus aus meiner Verlorenheit. Ich wollte diese Errettung und diese Heilung. Mein ewiges Leben mit Jesus, das wollte ich. Ich wollte dieses neue Herz. Und so ging ich beim Aufruf diesen selber gewählten weiten Weg ganz nach vorne zur Bühne und ich betete mit denen, die auch nach vorne gekommen waren, mein Übergabegebet. Mein persönliches Wunder. Und seither habe ich diesen besten Freund, der mit mir durch alle Lebenssituationen geht, der mich hört, der mir zuhört. Ich habe mein neues Leben. das größte Geschenk, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Danke, Jesus. Und es geht weiter, es geht weiter. Auch mein leiblicher Vater, auch dieser Vater, der jähzornig, stellt euch vor, der Frisbee-spielende, ja, er hielt dieses Geschenk und er gab Jesus auch in diesem Zelt sein Leben. Und auch er bekam dieses neue Leben. Und es dauerte eine Zeit, aber auch wir haben uns versöhnt und die Vergebung im Glauben ausgesprochen. Die Heilung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat, haben wir angenommen für die Situation. Und ich sage euch, meine Frau, die hat meinen Vater nur noch als lustigen, angenehmen Imkerkollegen kennengelernt. Sie hat Bienen, er auch, sehr viele Gästen, ja. Und sehr zuvorkommend. Und ja, ruhig und verständig. Sein Wesen hat sich geändert. So gut ist mein Gott zu uns und auch zu dir. Ich möchte dir heute sagen, du brauchst nicht wie ich 3 Tage zu warten. Also es gibt da keine Regel dafür. Heute ist der Tag, an dem du zu Jesus kommen darfst. Heute ist der Tag, wo du kommen darfst. Denn Jesus steht mit offenen Armen da und er möchte diese Beziehung zu dir und er möchte dein Freund sein. Heute und in alle Ewigkeit. Und er liebt dich, ganz egal, wie sehr du dich gerade magst. Denn in seiner Nähe erkennst du, wie wertvoll du bist. Und seine Liebe ist bedingungslos. Er nimmt dir deine Lasten, wenn du ihn darum bittest. Und ich möchte sagen, Jesus ist Gentleman. Er steht vor deiner Herzenstür, aber er tritt sie nicht ein. Er steht vor deiner Herzenstür, aber er lässt dir die Freiheit zu entscheiden. Denn nur du allein kannst ihm dein Herz geben. Nur du kannst dich öffnen. Es gibt keine andere Person auf der Erde, die das für dich tun kann. Es sind nicht die Gebete deiner Mutter, deines Pastors. Es ist nicht eine Gemeinde, eine Kirche. Nur du allein kannst diesem Jesus die Herzenstür öffnen. Und wie die alte Dame sagte im Pflegeheim, das ist nun zwischen mir und Jesus. Deine persönliche Entscheidung. Herr Jesus, er möchte diese Beziehung, er möchte diese Beziehung und er klopft an. Wenn du das heute spürst, dann kannst du heute zu Jesus kommen. Und ich lade dich ein, ich werde ein Gebet beten nach dieser Predigt. Und du darfst mit mir mitbeten. Ihr dürft alle mitbeten. Wenn du spürst, dass Jesus heute zu dir spricht, mitten in dein Herz, dann tu es und gib ihm sein Leben, dein Leben. Kehr um und renne in seine liebenden Arme. Er hält seine Zusage, er wird dich auffangen. Ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir zu beten. Und ich werde es auch jetzt einfach mal einmal durchbeten, dass du weißt, was das für ein Gebet ist. Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder, der Rettung braucht. Und ich glaube, dass du am Kreuz meine Schuld und Scham getragen hast. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du heute lebst. Das glaube ich von Herzen. Fülle du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Ich gehöre nun zu dir und du gehörst zu mir. Danke für meine Errettung. Danke für mein neues Leben. Amen. Dieses Gebet, wenn du das heute spürst, ich möchte euch einfach bitten, dass ihr einfach kurz die Augen zumacht. Und wer diese Entscheidung heute für sich treffen will, der soll einfach kurz die Hand heben, dass ich es sehe. Einfach kurz die Hand heben. Und auch wenn du weißt, ja, ich habe das mal vor Jahren gemacht, es war mal irgendwie eine Entscheidung, aber Jesus, habe ich denn wirklich noch persönlich? Ist es noch diese Beziehung? Ist es noch mein bester Freund? Kann ich mit ihm reden? Kann ich immer noch mit ihm reden oder habe ich schon die Verbindung abgebrochen, von meiner Seite her, dann möchte ich dich auch bitten, komm zu Jesus, komm wieder neu zu dieser Entscheidung und sag ja zu Jesus, denn er steht immer mit offenen Armen da. So möchte ich jetzt einfach beten und ihr dürft einfach mitbeten zur Unterstützung, dürfen wir alle zusammen dieses Gebet beten. Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder, der Rettung braucht. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Schuld und Scham getragen hast. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du heute lebst, das glaube ich von Herzen. Fülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Ich gehöre nun zu dir und du gehörst zu mir. Und danke für meine Errettung. Danke für mein neues Leben. Amen. Amen. Ich freue mich so, und wenn du dieses Gebet jetzt innerlich für wirklich das erste Mal gebetet hast, dann möchte ich dich einfach bitten, auf uns zuzukommen, auf den Pastor, auf mich, auf die Melanie. Und wir können einfach ein Gespräch führen, wir können einfach beten für dich. Und ich danke dir einfach, ja, dass du heute hier bist. Und ich danke dir einfach, ich danke auch euch für eure Zeit, die ihr hier investiert. Ich sage immer, ihr seid hier mitten im Reich Gottes. Er baut und er baut weiter. Ich danke euch für diese Zeit jetzt. Amen.